Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Entwicklung in unserer Stadt. Heute bei uns zu Gast Herr Professor Dr. Heinz Bude, ehemals Universität Kassel und jetzt Gründungsdirektor des Documenta-Instituts. Guten Morgen, Herr Professor Bude.
Morgen, Herr Schark. Morgen.
Sie sind der Gründungsdirektor, wie gesagt, des Documenta-Institutes. Und welche Aktien, in Anführungszeichen, hat der Gründungsdirektor an der Ausrichtung eines solchen Instituts?
Na, eine ganze Menge. Deshalb heißt er ja Gründungsdirektor. Er soll zwei Dinge machen. Erstens soll er so etwas wie den Horizont für die inhaltliche Arbeit des Institutes skizzieren. Ein Institut funktioniert ja nur dann, wenn es von einer bestimmten Fragestellung ausgehen kann, die weit genug ist, unterschiedliche Aspekte zu implizieren und trotzdem eine Richtung dem Institut gibt. Das heißt, ich würde gerne, dass am Ende meiner Zeit als Gründungsdirektor klar ist, in zwei Minuten, worauf das Institut eigentlich Wert legen sollte und was die Forschungsrichtung des Instituts ist. Und der zweite Aspekt, für den ich auch noch verantwortlich zeichne, ist natürlich die organisatorische Struktur des Instituts. Also alle die Dinge in Gang zu setzen, die Maßnahmen deutlich zu machen, die es dann erlauben, dass das Institut ein selbstständiges Forschungsinstitut sein kann, das natürlich eine Anbindung an die Universität hat, das natürlich eine bestimmte Rolle in der Stadt spielt, das natürlich bezogen ist auf die Documenta, aber zu alledem eine gewisse Distanz wahrt und dadurch seine Eigenständigkeit zum Ausdruck bringt. Das wird der Kern meiner Arbeit.
Ja, Sie sagen, dass es wichtig ist von der inhaltlichen Seite, worauf in diesem Documenta-Institut Wert gelegt wird. Wie kann und muss das Documenta-Institut oder was besser gesagt kann und muss das Documenta-Institut aus Ihrer Perspektive leisten?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es so etwas wie einen experimentellen Geist gewinnt. Und das ist heute nicht so ganz einfach, weil das natürlich alle Leute wollen. Aber es ist, glaube ich, schon, wir müssen den Anspruch als Institut erheben, dass wir eine Intellektualität ausbilden in diesem Institut, was offen ist für die Gegenwartsfragen. Denn es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass unser Gegenstandsobjekt an das Format der Ausstellung von Gegenwartskunst ist. Gegenwartskunst ist was anderes als moderne Kunst und ist was anderes als lokale Kunst. Gegenwartskunst ist eine Kunst, die unsere Gegenwart irgendwie zur Anschauung bringt. Und was Gegenwart ist und was für ein Gegenwartsverständnis die Besucher und Besucherinnen einer Ausstellung haben, was für ein Gegenwartsverständnis die Künstlerinnen und Künstler einer Ausstellung haben, was für ein Gegenwartsverständnis die Institutionen haben, die eine solche Ausstellung begleiten und finanzieren, das ist ja alles relativ unklar. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt, diese unterschiedlichen Strukturelemente zur Definition von dem, was gegenwärtig ist, zusammenzubringen.
Ist Gegenwartskunst und moderne Kunst für Sie ein Widerspruch?
Ja, weil Gegenwartskunst muss nicht moderne Kunst sein. Im Gegenteil, im Begriff der Gegenwartskunst ist sogar eine Emanzipation vom Begriff der modernen Kunst impliziert. Moderne Kunst ist immer Kunst, die sich versucht, auf einen Kanon zu beziehen, nämlich den Kanon der kulturellen Moderne und den weiterzuführen. Das will Gegenwartskunst gar nicht. Gegenwartskunst emanzipiert sich von solchen Kanonfragen, weil der Bezugspunkt gar nicht die Frage ist, was ist modern, sondern was ist gegenwärtig. Und wenn Sie auf unsere Welt gucken, haben wir viele Dinge, die in unserer Welt gegenwärtig sind, die für viele Leute überhaupt nicht mehr modern sind.
Das impliziert ja so ein Stück weit vielleicht auch das, was wir bei den letzten Documenta-Ausstellungen auch schon gesehen haben, dass dass viele gesellschaftliche Themen bewegt worden sind auf dieser Documenta. Also ist das ist Teil des Spiels im Documenta-Institut, so wie Sie sich das vorstellen?
Absolut. Ich glaube, für alle Gegenwartskunst ist der Aspekt des offenen Kunstwerkes sehr wichtig. Also Kunstwerke, die selber nicht einen Werkcharakter in der Hinsicht haben, dass sie allein in der Hand der Künstlerin oder des Künstlers sind, sondern offene Kunstwerke sind solche Kunstwerke, die durch ihre Rezeption, die durch ihre Begehung, die durch ihre haptische Wahrnehmung, die durch die Beteiligung der Betrachterinnen und Betrachter überhaupt erst zu Kunstwerken werden. Also das ist, deshalb ist die Gegenwartskunst als die, in deren Zentrum die Idee des offenen Kunstwerkes steht, immer auch offen und damit konsequenterweise offen zur Gesellschaft. Sie können heute keine Gegenwartskunst mehr machen, die nicht in gewisser Weise auch Gesellschaftskunst ist. Und dann merken Sie schon, was dann wieder für eine interessante Frage auf das Institut zukommt, nämlich die Frage der ästhetischen Differenz. Welche Art und Weise von Thematisierung ist eigentlich diejenige durch Kunst? Ist da ein Problem der Anschauung das Entscheidende? Ist die Frage eine bestimmte Art von Hinwendung zu gesellschaftlichen Problemen? Was unterscheidet eigentlich eine soziologische Betrachtung, um das mal von meinem Hintergrund zu formulieren, von einer künstlerischen Betrachtung? Und dann auch nochmal die ganze Frage, die wir auch behandeln müssen, gibt es einen Unterschied zwischen künstlerischer Forschung und wissenschaftlicher Forschung? Alles außerordentlich interessante, sehr wichtige Fragen, die auch alle in die Gegenwärtigkeit unseres Denkens über die Gegenwart führt, was natürlich am Ende auch dieses Denken über die Gegenwart auch über die Kunst hinausgeht.
Das heißt, Sie formulieren da viele Ansprüche, denen dieses Institut dann auch so gerecht werden soll. Wird das etwas Prozesshaftes sein in Ihrer Vorstellung, dass man sich halt auch annähert, findet, diskutiert und immer wieder neu ausrichtet?
Naja, klar, weil der Gegenstand selber prozesshaft ist. Wir wissen ja, und er ist nicht nur prozesshaft, er ist auch immer kontrovers, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben es mit einem Gegenstand zu tun, Gegenwartskunst, über den es auch Streit gibt. Und möglicherweise ist der Streit auch konstitutiv für diesen Gegenstand. Und wir müssen die Streitfähigkeit von Kunst auch immer wieder versuchen, intellektuell herauszuarbeiten und deutlich zu machen. Das wird eine ganz wesentliche Aufgabe des Instituts sein. Und das natürlich mit den Mitteln von Kolleginnen, die dann berufen werden, denn die drei Kolleginnen und Kollegen sind noch gar nicht berufen, die dann die Kerntruppe des Instituts bilden, die natürlich jeweils mit ihren eigenen wissenschaftlichen und forscherischen Hintergründen kommen und das dann auch nochmal wieder in unterschiedlichen Aspekten bedenken und brechen.
Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund, das ist ja jetzt ein großes, sage ich mal, gesellschaftliches Panorama, was Sie da aufgezeigt haben, wie spielt das mit unserer Stadt Kassel zusammen, mit den Bürgerinnen und Bürgern?
Der erste ganz wichtige Punkt ist ja, dass wir versuchen wollen, von Seiten des Instituts einen Begriff der Documenta selber zu entwickeln. Und da haben wir wieder den Prozess, die Prozessualität. Der Begriff der Documenta selber als einem, vielleicht sogar als dem wichtigen Modell von Ausstellung von Gegenwartskunst weltweit heute, ist ja auch das Ergebnis eines Prozesses und es ist auch immer weiter in einer Entwicklung begriffen. Denken Sie nur mal an die Ursprünge der Documenta. Die Ursprünge der Documenta kommen eigentlich aus der Situation nach 1945, wo man nach Anschlüssen gesucht hat, diese Anschlusssituation der frühen Documenta, wo es ja jetzt auch eine sehr, sehr interessante und sehr wichtige Debatte darüber gibt, ob da nicht schon Imprägnierungen noch drin sitzen vom Nationalsozialismus, und zwar nicht so, dass nun die Leute alle Nazis waren, die diese Documenta in Gang gesetzt haben, sondern es ist herausgestellt worden, ob die Documenta nicht ein Kitt war, die sozusagen den Völkermord zum Verschwinden bringen sollte, indem man sagte, es gibt eine Linie der Modernität, an die wir jetzt wieder anknüpfen können nach 1945. Und natürlich von Anfang an der Ost-West-Gegensatz spielt eine große Rolle. Das hat sich im Zuge der Entwicklung der Documenta zumindest das kann man festhalten, so entwickelt, dass sich der Ost-West-Gegensatz zu einer Nord-Süd-Spannung hin entwickelt hat. Und daran sehen Sie schon, wie die Documenta sich selber in ihren Ausstellungen entwickelt hat. Und diese Prozessualität dieses sich entwickelnden Modells herauszuarbeiten in ihren jeweiligen Elementen wird Aufgabe des Instituts sein. Und insofern reflektiert auch das Institut die Situation von Kassel. Denn Kassel in seiner Ortsspezifität als einem Ort am Rande der alten Bundesrepublik, an der Grenze der Systemkonfrontation und natürlich auch in der Kontaminierung durch eine nationalsozialistische Vergangenheit als Opfer und als Täterstadt, das wissen wir auch mittlerweile, das ist eine ganz wichtige Konstellation, die, glaube ich, auch, so merkwürdig sich das anhört, zum Erfolg der Documenta beigetragen hat.
Also für Sie, es wurde ja zum Teil in einigen der, nennen wir sie mal, Leitmedien auch kritisiert, dass Sie bei Ihrer Vorstellung als Gründungsdirektor nicht konkret auf diese Vergangenheit des Gründungspersonals der Documenta eingegangen sind. Aber Sie sagen, das ist natürlicher Bestandteil der Auseinandersetzungen, die es in dieser Arbeit geben wird.
Absolut. Wobei das mit den Leitmedien schon interessant war, dann würden Sie die Taz zu dem Leitmedium der Republik, wo ich nichts dagegen habe. Denn es stand, glaube ich, nur in der Taz, wenn ich das richtig erinnere. Ist aber alles nicht schlimm, ist alles völlig in Ordnung. Es ist auch nicht so, dass ich da gar nichts zugesagt habe. Man muss halt manchmal ein bisschen genauer zuhören. Ich habe von dem kontaminierten Ursprung, das wiederhole ich jetzt wieder, die Documenta kommt aus einem kontaminierten Ursprung und diese Art und Weise der Kontaminierung herauszuarbeiten, ist ein erster wesentlicher Schritt. Und daran sehen Sie schon, wie kompliziert und wie interessant und wie aufregend das auch sein kann. Nämlich über diese Kontaminierung gibt es unterschiedliche generationelle Perspektiven. Für mich ist das völlig klar, dass es diesen Ursprung aus einer nationalsozialistischen sozusagen Beschaffenheit des Personals geben muss. Ich habe schon 1995 ein Buch darüber geschrieben, wie sozusagen die nationalsozialistische Vergangenheit hineinragt in die Bundesrepublik. Und das ist aber nun so, dass dieses Thema nicht generationell beendet ist, sondern jetzt kommt eine neue und jüngere Generation nach. Guckt mal, habt ihr noch nie darüber nachgedacht, dass das viele von denen, die daran beteiligt sind, inklusive des seinerzeitigen Oberbürgermeisters, ein ziemliches Nazi-Personal gewesen ist. Und dann muss man darüber reden, was bedeutet das eigentlich für die Konzeption der Documenta? Hat das zur Kanonbildung, die Documenta dargestellt hat, irgendwie beigetragen? Und wie hält damit zusammen die Ost-West-Konfrontation? Wir hatten natürlich auch aus der DDR eine Idee, einen Entwurf moderner Kunst und aus der Bundesrepublik einen anderen Entwurf moderner Kunst. Und diese zwei Ideen moderner Kunst haben sich natürlich konfrontiert. Und es ist jetzt die interessante Situation, deshalb wird das ja auch heute wieder vorgebracht, die DDR-Lösung dieses Problems, die antifaschistische Lösung, ist natürlich, wenn Sie so wollen, historisch falsifiziert worden, weil nämlich dadurch, dass es die DDR nicht mehr gibt.
Nun ist ja also das, was dort im sogenannten Ostblock an Kunst produziert worden ist.
Da war nicht sogenannter Ostblock sein, es war Ostblock.
Ja, das ist ja auf den Documenta-Ausstellungen nicht gezeigt worden, ne? Sondern es war tatsächlich so, dass man bei den ersten Ausstellungen, also ich weiß das natürlich nur aus der Historie sozusagen, dass man sich als Frontstadt ein Stück weit halt auch für die freie Welt inszeniert hat und auch mit der Art der Kunst, die gezeigt worden ist, also in diesem Zusammenhang ist die Documenta ja auch ideologisiert worden. Ne? Also vielleicht hat sich das auch ganz automatisch ergeben, aber es war auf jeden Fall auch ein Teil dieser Systemauseinandersetzungen, die Sie beschreiben auf der künstlerischen Ebene. Und man weiß ja auch, dass beispielsweise aus den USA Interessengruppen, die mit Geheimdiensten im Kontakt standen, da halt auch Kulturförderung in Anführungszeichen betrieben haben. Das sind alles Themen, denen man sich von der historischen Perspektive auch widmen wird.
Ja, natürlich. Es ist halt total wichtig, sich das klar zu machen. Zum Beispiel wird es wichtig sein, deutlich zu machen, dass es natürlich auch einen liberalen Antikommunismus in Westdeutschland gegeben hat. Wir sagen immer, es hat sozusagen den Grundtenor, den viele Leute haben, sagen, es hat einen Antikommunismus gegeben, der eigentlich sozusagen in eine faschistische Imprägnierung verdecken sollte. Das ist so eine der Hauptdominierungen. Und in der antifaschistischen DDR ist das anders gewesen. Das stimmt ja auch. Die DDR war eine antifaschistische Gründung. Das war die Bundesrepublik nicht. Es war eher ein postfaschistischer Staat und nicht ein antifaschistischer Staat. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich über den verordneten Antifaschismus in der DDR Bescheid, der auch ein bisschen merkwürdig war. Also das ist ja nun nicht alles so nett gewesen, was wir da drüben hatten. Das wollen wir ja nun auch mal noch festhalten. Und es stimmt übrigens auch nicht, dass nicht DDR-Künstler auf der Documenta zu sehen waren. Es gab darüber einen riesigen Streit. Seinerzeit haben Baselitz und seine Leute ihre Werke zurückgezogen, weil Sitte und seine Leute auf der Documenta gezeigt wurden. Also auch das ist als Streit in der Geschichte der Documenta durchaus präsent.
Okay, Herr Professor Dr. Bude, ich würde zum Ende unseres Gespräches gerne mit Ihnen eine kleine Zeitreise unternehmen. Sie haben ja jetzt gerade Ihr Amt als Gründungsdirektor angetreten und stellen wir uns vor, dass Ihr Mandat als Gründungsdirektor sich dem Ende entgegenneigt und Sie auf das zurückblicken können, was Sie in vielfältiger Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen geschaffen haben. Und wie blickt Heinz Bude auf diese Situation?
Na, ich würde mich sehr, sehr wohlfühlen, wenn ich sagen könnte, wenn ich meinen Job abgebe und dann eine Person klar ist, die dann die Direktoriumsposition einnimmt in diesem Institut, dass dieser Person ich sagen kann, das ist die Perspektive für das Institut, organisatorisch selbstständig zu werden. Beispielsweise, dass wir eine Perspektive auf eine Förderung durch die Leibniz-Gemeinschaft hätten. Oder und natürlich, dass die inhaltliche Akzentsetzung des Instituts deutlich geworden ist und dass wir es irgendwie geschafft haben werden, zu sagen, wenn man sich an das Institut wendet, dass man irgendwie ein Denken findet, das mit unserer Gegenwart zu tun hat.
Okay, Professor Dr. Heinz Bude, Gründungsdirektor des Documenta-Institutes, heute bei uns zu Gast in der Sprechzeit. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.